NDR Info. Forum am Sonntag.
Nein und Amen. Über den Ungehorsam in der Kirche. Eine Sendung von Alexa Hennings.
12 Uhr, Marienkirche zu Rostock. Hoch oben in der mittelalterlichen astronomischen Uhr geht ein Türchen auf und die Apostel ruckeln und zuckeln vorbei. Mehr als 500 Jahre tun sie das schon. Wie oft sind sie wohl an Arne Bölt vorbeigezogen, dem Mann, der jetzt in den Altarraum tritt. Immerhin, 10 Jahre schon ist er, der aus Dresden stammt, Diakon in Rostock.
Auf der Höhe des Tages halten wir inne und können zur Ruhe kommen. Wie jeden Freitag, so beten wir auch heute das Versöhnungsgebet aus Coventry. Sie sind eingeladen, die Worte »Vater, vergib« mitzusprechen.
Die evangelische Marienkirche, das größte Gotteshaus der Stadt, gehört zur Rostocker Innenstadtgemeinde, einem Zusammenschluss von drei Gemeinden der Hansestadt. Vor 2 Jahren, im Januar 2016, herrschte hier helle Aufregung. Pastorin Elisabeth Lange wird den Schrecken nie vergessen.
Da war ich noch nicht ja Pastorin, aber ich war Mitglied eines Chores in dieser Gemeinde. Und das war an einem Sonntag. Da sollte ein Kantor verabschiedet werden in Ruhestand. Wir waren alle sowieso ein bisschen dünnhäutig, weil wir den sehr mochten. Und vor dem Gottesdienst ist der Pastor, also mein jetziger Kollege, auf mich zugekommen mit wirklich ganz erschrockenen Gesichten und hat gesagt, Arne ist weg. Wir haben seit 48 Stunden nichts von Arne gehört. Und ganz ehrlich gesagt haben wir gedacht, er lebt nicht mehr. Wir haben gedacht, Arne ist wie ein Uhrwerk. Der läuft, der ist total zuverlässig.
Dann endlich die Nachricht. Dem Diakon geht es gut. Er konnte sich nicht melden, da er 2 Tage in schwedischer Haft war und man ihm keinen Anruf gestattete. Was war passiert?
Wir hatten ja hier im Jahr 2015 unheimlich viele geflüchtete Menschen in Rostock, die eigentlich nach Skandinavien weiterreisen wollten. Die meisten aus familiären Gründen, weil dort eben Familienangehörige schon lebten und die sich dadurch natürlich erhofften, dort besser anzukommen oder besser integriert zu werden. Und unter anderem war dann im Januar 2016 auch eine Frau mit 2 Kindern hier in Rostock gestrandet, weil zwischenzeitlich die Fährgesellschaften nur noch Menschen mitgenommen haben, die einen gültigen Reisepass hatten. Und dieser Frau war aber der Reisepass weggenommen worden von deutschen Behörden an der deutsch-dänischen Grenze, wo sie das erste Mal versucht hatte, nach Schweden einfach weiterzukommen mit dem Zug, war also im Zug aufgegriffen worden. Und die hatten da ihr diesen Reisepass weggenommen und ihr damit quasi die Möglichkeit abgeschnitten, weiterzureisen.
Die Frau wollte zu ihrem Mann nach Schweden, der dort mit ihren 2 weiteren Kindern auf sie wartete. Ihr versuchter Grenzübertritt galt als illegal. Wohl um weitere Versuche zu verhindern, wurde der Pass eingezogen, vermutet Arne Bölt. Eine Erklärung bekam er bei seinen Nachfragen nicht. Mehrere Tage versuchte der Diakon, den Pass der Frau zurückzubekommen. Vergebens.
Es wurde aber immer schlimmer. Die war so psychisch aufgewühlt und die hatte eben ihren Mann, von dem war sie getrennt worden mit 2 weiteren Kindern. Der lebte dann schon in Schweden, war dort angekommen. Und sie hatte immer am Telefon ihren Mann mit den 2 Kindern, die weinten. Ihre Kinder weinten hier. Also es war eine psychische Notsituation, würde ich sagen.
Öffne für den Stummen deinen Mund und für die Rechtsbelange aller Schwachen. Öffne deinen Mund, gerecht entscheide und schaffe Recht dem Elenden und Armen.
So steht es im biblischen Buch der Sprüche, Kapitel 23, Vers 8. Ein uralter Text, der 2016 einen Diakon in Gewissensnot brachte. Er fragte sich, muss ich Gottes Wort gehorchen oder den Gesetzen der Menschen? Ein Loyalitätskonflikt. Eine Kirche, die vor wenigen Generationen noch weitgehend staatshörig und staatsgläubig war, befindet sich heute in einem zum Teil angespannten Verhältnis zum Staat, jedenfalls einzelne Gemeinden und einzelne Christen in ihnen. Unter Berufung auf ihr Gewissen und den biblischen Satz, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen, verweigern sie sich in bestimmten Fällen staatlichen oder auch kirchlichen Gesetzen und Anordnungen. Warum ist das so und wie rechtfertigen diese Christen ihr Verhalten?
Die Behörden reagierten aber auf meine Anfragen im Prinzip überhaupt nicht. Jedenfalls hatte ich das Gefühl, es muss hier dringend was passieren. Und dann habe ich die Frau letztendlich in mein Auto gepackt und habe gesagt, wir versuchen das jetzt einfach, ob wir auf dem Landweg nach Schweden gelangen.
In Schweden angekommen, wurden die Frau und die Kinder freundlich in Empfang genommen. Die Familie lebt jetzt wieder vereint in Malmö. Anne Böld jedoch wurde verhaftet und 2 Tage ohne Telefon oder anwaltlichen Kontakt festgehalten. Dann durfte er wieder zurück nach Deutschland. Ein Jahr später wurde ihm in Schweden der Prozess gemacht.
Ich denke auch nach wie vor, dass es richtig ist, jemandem zu helfen, wenn jemand in Not ist. Das schwedische Gericht sagt, es ist ein Fall von Menschenschmuggel im leichtesten Fall, will ich jetzt mal formulieren, also aus der Übersetzung. Und ich müsste einen Teil der Verfahrenskosten bezahlen.
Rund 6.000 Euro sind das. Dagegen legte der Rostocker Berufung ein. Das endgültige Urteil steht noch aus. Menschlichkeit vor Gesetz. Das war im konkreten Fall die Devise des Rostockers. Anne Böld war das wichtiger als Gehorsam. Er hat nicht Ja und Amen gesagt, sondern Nein und Amen. Seine Gemeinde und seine Pastorin weiß er hinter sich.
Es gibt niemanden, der sagt, das ärgert ihn und sowas macht man nicht und er hat unseren Ruf ruiniert. Das gibt es nicht, aber es gibt durchaus kritische Stimmen. Wir haben ja auch in unserer Kirchengemeinde Juristen. Und das ist schon auch so, dass die Leute sagen, es gibt justiziable Seiten an dieser Geschichte. Und es gibt ja Gesetze, es gibt ja Regeln.
Es gibt Gesetze und Regeln. Genau dieser Meinung ist auch Andrea Eichstädt, die Leiterin der Ausländerbehörde in Schwerin.
Ja, also ich bin schon der Meinung, dass es ganz wichtig ist und dass es ja auch ein Grundpfeiler unserer Gesellschaft ist, dass wir Kirche und Staat trennen und dass meine religiösen Überzeugungen mich nicht dazu verleiten dürfen, Gesetze zu übertreten, um so, sage ich, nachvollziehbar diese vielleicht auch sein könnten und möglicherweise von uns auch, weil wir durchaus auch von christlichen Werten geprägte Gesellschaft sind, findet es eben einfach da, sage ich mal, seine Grenze, wo es tatsächlich Gesetze beeinträchtigt. Und unsere Gesellschaft funktioniert nur so, indem genau diese Regeln beachtet werden und ich meine persönliche Freiheit nicht über Recht und Gesetz stelle und auch nicht meine persönlichen oder religiösen Ansichten.
Anna Böld hat mit seinem Handeln schwedische Gesetze übertreten. Im Gerichtsurteil heißt es:
Arne Böld hat durch sein Handeln die Bestimmungen der Dublin-Verordnung unterlaufen. Es steht fest, dass die Prüfung des Rechts der Frau auf Asyl in Deutschland stattgefunden haben sollte, weil sie sich dort befunden hatte. Dessen war sich Arne Böld bewusst. Ein Anlass zu bezweifeln, dass dem Schutzbedarf der Frau und der Kinder nicht ebenso gut in Deutschland entsprochen werden könnte, liegt nicht vor.
Andrea Eichstädt hat in ihrem Arbeitsalltag in der Ausländerbehörde mit Hunderten solcher Fälle zu tun, in denen es um die Zusammenführung von Familien geht. Auch sie hat Mitgefühl, weist aber auf den legalen Weg hin, um das Ziel zu erreichen, den Rechtsweg, auch wenn er lange Zeit in Anspruch nehmen sollte.
Und diese Rechtswege sollte man nutzen, und das sind legale und legitime Möglichkeiten. Alles andere ist, ich lege selbst die Regeln fest. Und das finde ich sehr schwierig. Auch Nächstenliebe, so verständlich wie das ist. Und uns begegnet das ja hier täglich, dass wir Familienangehörige hier haben, die ihre Familien noch nicht bei sich haben. Väter, die ihre Kinder noch nie gesehen haben, die vielleicht schon 1 Jahr alt sind oder 1,5 Jahre alt sind. Oder auch ihre Frauen lange Zeit nicht gesehen haben, die aber sich den Regeln natürlich beugen, weil es so ist, weil der Gesetzgeber einfach Festlegungen getroffen hat, die für mich verbindlich sind, für unsere Klienten verbindlich sind und im Grunde genommen für jeden in dieser Gesellschaft.
Ich will ja in keinster Weise sagen, dass der Rechtsstaat irgendwie auszuhebeln sei. Ich behaupte nur, dass es Situationen gibt, wo es Menschen so geht, dass man erst handeln muss und das geht nicht anders, als dann unter Umständen da auch irgendwie mit diesen Sachen in Konflikt zu kommen.
Auszug aus dem schwedischen Gerichtsurteil.
Die Frau und die Kinder hatten keine gültigen Dokumente zur Einreise nach Schweden. Aus der Erzählung von Arne Böld geht hervor, dass ihm dieser Umstand bewusst war. Der Vorsatz von Arne Böld erstreckt sich also auch darauf, dass die Personen unerlaubt nach Schweden gelangten. Die Voraussetzungen für eine strafrechtliche Verfolgung sind also erfüllt.
Ich denke, Rechtsverstöße gefährden definitiv die Gesellschaft, das Zusammenleben und die Ordnung auch. Ich finde, das schon ein wichtiges Merkmal unserer Gesellschaft ist. Und da wir ja hier sehr viele Kunden haben, die aus anderen Ländern kommen und uns mitteilen, wie sie die Situation hier in Deutschland bewerten, kann ich sagen, die schätzen das sehr. Dass unser Staat tatsächlich ein Rechtsstaat ist, dass sie die Möglichkeiten haben, hier Gerechtigkeit zu erfahren, das heißt auch Gleichbehandlung zu erfahren und dass es Regeln gibt, an die wir uns irgendwie halten, weil es uns natürlich auch Sicherheit gibt, ne, in unserem Leben. Und ja, von daher finde ich es nicht legitim, zu sagen, ich halte mich nicht an Vorschriften.
Denn Christus ist des Gesetzes Ende zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Zweites Buch an die Korinther, Kapitel 9, Vers 10.
Ich bin ja in der DDR aufgewachsen und da war es für mich durch meine zur Kirche gehören sowieso immer klar, dass bestimmte Sachen, die man, also die offiziell richtig waren, konnten natürlich nicht richtig sein, weil Leute an der Grenze zu erschießen, ist garantiert nicht richtig und das weiß heute auch jeder. Damals war das aber offiziell richtiges Recht, also um mal zu sagen, wie Staaten sich auch irren können. Und damals waren wir natürlich dagegen und es ist so ein bisschen vielleicht auch Teil meiner Biografie, dass ich also staatliche Sachen wirklich sehr auf den Prüfstand stelle, wie geht es den Menschen dann damit?
Diakon Böld weiß, das Leben in einer Diktatur ist etwas anderes als der Alltag in einem Rechtsstaat. Und doch stellen sich auch dort Fragen über mögliche Grenzen des Handelns oder Nichthandelns. In der DDR verliefen diese Grenzen eindeutiger, auch konfrontativer. Und heute? Ist es da nicht eine Anmaßung, sich über staatliche und vielleicht auch kirchliche Gesetze zu erheben? Arne Böld sieht eine rote Linie, die seiner Meinung nach nicht überschritten werden sollte.
Für mich ist eindeutig die Grenze da, wo jemand anders dann Schaden nehmen würde in irgendwelchen Bereichen. So würde ich dieses Handeln immer messen. Also ich kann natürlich nicht den einen unterdrücken, um jemand anders zu helfen, aber ich kann sicher nach meinem besten Wissen und Gewissen so handeln, dass niemand beschädigt wird. Und dann geht es aber an manchen Stellen eben wirklich darum, der Menschlichkeit und letztendlich vielleicht Gott mehr zu gehorchen als den Menschen.
Keiner erleidet Schaden in diesem Fall. Andrea Eichstädt, die Leiterin der Schweriner Ausländerbehörde, ist anderer Ansicht.
Wenn ich das toleriere, dass jemand eine Vorschrift, die ins Gesetz geschrieben ist, die verbindlich ist und zwar uns alle bindet, egal wer wir sind, eigenmächtig übertreten wird, dann bin ich der Meinung, ist das ein Schaden, den die Gesellschaft nimmt, die Allgemeinheit nimmt. Und das finde ich nicht unwichtig.
Abschließend urteilte das schwedische Gericht in Malmö.
In diesem Fall sprechen mehrere Umstände dafür, dass von einem minder schweren Fall von Menschenschmuggel auszugehen ist, nämlich dass Arne Böld aus ideellen Gründen gehandelt hat, dass das Handeln eine Familienzusammenführung bezweckte und dass Arne Böld bezüglich der Gesundheit der Frau und der Kinder sehr besorgt gewesen war und er daher aus menschlichem Mitgefühl vermeint hat, nicht anders handeln zu können. Diese Umstände führten dazu, dass die Tat als Menschenschmuggel im minder schweren Fall anzusehen ist.
Ortswechsel, Schwerin. In der Kirche St. Anna sind die katholische Gemeinde und viele Gäste zu einem besonderen Gottesdienst zusammengekommen. Sie feiern den 100. Geburtstag von Heinrich Teissing, einem der prägenden Mecklenburger Bischöfe des 20. Jahrhunderts. Unter anderem sorgte er in den 70er Jahren dafür, dass St. Anna nicht das Schicksal der katholischen Christusgemeinde in Rostock teilte. Die wurde 1970 abgerissen, um sozialistischen Bauvorhaben Platz zu machen. Teissings Aufbegehren gegen staatliche Anordnungen war auch eine Art Ungehorsam. Staatliche Willkür trifft die Kirchen heute nicht mehr. Aber Matthias Bender, Pastoralreferent an St. Anna in Schwerin, hält eine bestimmte Haltung nach wie vor für aktuell.
Was mir dieses Wort sagt, man soll Gott mehr gehorchen als dem Menschen, heißt es erstmal auch eine innere Freiheit, auch in der Entscheidung auch zu haben. Also dass dem Menschen aufgetragen ist, in einer bestimmten Freiheit auch zu entscheiden und nicht gleich zu gucken, ja, was ist denn nun nach dem Buchstaben das Entscheidende? Was ist es, was ich dir tun soll? Also ich sag mal, auch ganz biblisch gesprochen mit den Worten von Jesus von Nazareth, also da auch zu überlegen, was braucht derjenige? Und von daher ist es für mich wichtig, zum einen die Gesetze, die es gibt, und ich sag mal jetzt die Beziehung zu Gott nicht gegeneinander auszuspielen, sondern ich denke, dass beides auch ein Stück weit füreinander auch da ist.
Gesetze sind Krücken im Alltag. Sie geben Halt und Orientierung, findet Matthias Bender. Ja, aber, merkt sein Glaubensbruder Rudolf Hubert an, Chef der Caritas in Westmecklenburg und Autor von Schriften zu Glaubensfragen.
Alle Gesetze haben sich danach auszurichten, mehr Glaube, mehr Hoffnung und mehr Liebe in die Welt zu bringen. Wenn sie das nicht tun, dann taugen sie nichts. Dann darf man sie übertreten. Wenn ich mit der Gewissensüberzeugung nach einem geprüften Gewissen deutlich sage, hier wird die Liebe, hier wird die Würde gefährdet, dann muss man sie sogar übertreten. Ich will mal ein Beispiel geben. Ich kenne eine junge Frau, die sich hier ganz doll engagiert, die sich integriert, die sich müht, die ehrenamtlich tätig ist und die höchstwahrscheinlich aufgrund des Dublin-Abkommens abgeschoben wird. Wenn da eine Kirchgemeinde sagt und sie wird Kirchenasyl bekommen, ich würde immer dazu stehen.
Nicht nur beim Kirchenasyl gelte es, Gesetze zu prüfen und für deren menschenfreundliche Auslegung einzutreten, meint Caritas-Geschäftsführer Rudolf Hubert. Auch bei der Debatte um den Missbrauch in der katholischen Kirche müsse abgewogen werden. Was zählt mehr, der Schutz der Opfer oder der Schutz der Täter, die Vertraulichkeit über interne Abläufe, das Ansehen von Amtspersonen?
Überall da, wo Menschenwürde gefährdet ist, hat das Opfer immer Vorrang. Das würde ich immer betonen. Ich denke, dass diejenigen, die dann nicht mehr schweigen konnten, eigentlich das Richtige getan haben. Und nicht eigentlich, sie haben das Richtige getan. Denn sie haben gesagt, ich muss das Opfer schützen.
Selbst in der katholischen Kirche oder gerade in einer der katholischen Kirche gibt es ja auch ein Kirchengesetzbuch, das sogenannte Codex Juris Canonici. Und auch dort steht über allem Gesetz und am Schluss dieses Gesetzbuches steht auch, letztendlich geht es um das Wohl eines Gläubigen. Und ich wünsche mir einfach, dass wir auch in der Kirche ja danach handeln können.
Ich mache noch ein konkretes Beispiel. Es gibt einen guten Papst Franziskus und es gibt Kardinäle, die dem Papst Franziskus aufgrund seiner Äußerungen zu der Frage der Wiederverheiratung Geschiedener, Amoris Laetitia heißt dieses Schreiben, massive Vorwürfe machen.
Dieses Schreiben veröffentlichte Papst Franziskus im Jahr 2016. Das Oberhaupt der katholischen Kirche sagte Nein und Amen. Zu einer seiner Meinung nach verengten Auslegung der kirchlichen Gebote und Gesetze, die wiederverheiratete Paare bis dato vom Empfang der Sakramente der Versöhnung und Eucharistie kategorisch ausschlossen.
Das ist im Sinne Jesu, die Barmherzigkeit nicht gegen das Gesetz auszuspielen, sondern dafür zu sorgen, dass das Gesetz so ausgelegt wird, dass Barmherzigkeit gelebt wird. Und da muss man auch mal einem Kardinal dann widersprechen. Das hilft nichts. Das ist dann auch die Freiheit eines Christenmenschen, die ich dann auch als katholischer Christ, gerade wenn es um solche Fragen geht, dann auch geltend mache.
Zweifellos muss die Kirche das Gewissen der Menschen bilden, aber sie kann sich nicht an die Stelle des Gewissens setzen. Amoris Laetitia, Kapitel 37.
In Einzelfällen und nach einer gewissenhaften Prüfung durch den Seelsorger ist es nun möglich, dass wiederverheiratete Paare die Sakramente empfangen dürfen. Damit wurde ein Mittelweg zur Lösung des Problems gefunden. Ein Thema, das auch für die Mitarbeiter der Caritas immer wieder eine Rolle spielt, wenn Menschen dort in der Ehe- und Familienberatung Hilfe suchen.
Ich sehe dort eine Grenze, wo es Menschen gibt, die einfach leiden. Da muss man wirklich abwägen. Es gibt manchmal Menschen, die in einem Konflikt sind, in einer Beziehung zum Beispiel. Das Kirchenrecht, das Kirchengesetz sagt, eine Ehe ist unauflöslich. Manchmal ist es notwendig, jemandem zu sagen, geh bitte in die Eheberatung, lasst euch beraten, lasst euch helfen. Aber es gibt manchmal Situationen, da muss man jemandem sagen, das Kirchengebot ist eines, dein eigenes Wohl ist etwas anderes. Es ist eine Grenze. Wenn eine Frau bei einem alkoholkranken Menschen ausharrt, dann stabilisiert sie das System und der Weg der Trennung kann auch für denjenigen eine heilende Wirkung sein, kann der Beginn sein, dass er rauskommt aus der Krise. Manchmal ist es notwendig zu sagen, so wichtig die Einheit und die Beziehung ist, die gestaltet wird. Um ihr überhaupt eine Chance zu geben, muss man manchmal, das ist wie bei einem Bruch, brechen, trennen, damit überhaupt was Neues wachsen kann.
Gesetze, ob kirchliche oder staatliche, zu akzeptieren, aber gleichzeitig nach Spielräumen zu suchen, um im Einzelfall so für eine menschliche Auslegung der Gesetze eintreten zu können, darum geht es vielen Engagierten. Und auch darum zu erinnern, was geschrieben steht, was zur Geschichte der Christenheit gehört. Viele Menschen, darunter auch viele Christen, fordern schärfere Gesetze zur Abschiebung oder zum Familiennachzug.
Ich weiß, im katholischen Bayern, wo die CSU die Regierung führt, gerade der Münchner Bischof hat eindeutig gesagt, Abschiebung ist nicht okay. Kardinal Marx hat aber auch nochmal auf den Familiennachzug hingewiesen. Jemand wird sich nicht integrieren können, wenn er Sorge jeden Tag hat, was wird mit seiner Familie. Da muss die Kirche Einspruch erheben und ich bin sehr froh und sehr dankbar, dass Kardinal Marx auch in Bayern ganz klar gesagt hat, das geht so nicht.
So können Situationen entstehen, in denen der Einzelne, der Christ zumal, zunehmend vor schweren Gewissensentscheidungen steht, wenn das, was vielleicht politische Mehrheiten findet, seinem Gewissen und Glauben widerspricht.
Da ist manchmal der Konsens sogar hinderlich. Ich glaube, dass wir ein Riesenglück haben, hier in einem reichen Land zu leben. Und dass Flüchtlingsströme da sind, hängt ja wesentlich mit unserer Wirtschaftsordnung zusammen. Ich kann aus diesem System nicht aussteigen. Ich lebe auch von diesem System. Wichtig ist, sich das bewusst zu machen und mit ganz, ganz kleinen Schritten versuchen, Dinge zu verändern, ist vielleicht ein Weg.
Matthias Bender, Pastoralreferent der Schweriner St. Anna-Gemeinde, meldet Zweifel an. Für ihn ist der gesellschaftliche Konsens eine Grenze, die man mit individuellem Handeln nicht überschreiten sollte.
Ich denke, dass wir um diesen Konsens nicht herumkommen. Also ich sag mal, wenn wir keinen Konsens haben in der Gesellschaft, dann fliegt uns hier der Laden hoch und dann nützt uns das gar nichts, also woanders auch irgendwie etwas aufzubauen oder anderen Menschen auch zu helfen. Also da bin ich sehr, sehr kritisch. Also sicherlich muss man mutig vorangehen und anpacken und machen, aber ich würde nicht über einen Konsens hinwegschreiten, weil dann also sehe ich den gesellschaftlichen Rückhalt nicht.
Wir brauchen einen gesellschaftlichen Grundkonsens an Werten. Und der ist uns manchmal auch verloren gegangen. Denn einer der christlichen Grundwerte heißt Solidarität. Und wir erleben, dass wir tatsächlich Flüchtlingsströme mit verursachen. Da müssen wir umdenken. Und eines der entscheidenden Worte im Neuen Testament heißt Metanoia, Umkehr.
Alle haben gesündigt und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Den Hass, der Rasse von Rasse trennt, Volk von Volk, Klasse von Klasse. Vater, vergib.
Der Rostocker Diakon Arne Böld hat sie für sich ernst genommen, diese wunderbare Botschaft von der Liebe. Er hat die Not gesehen und hat geholfen, wo keiner mehr half. Vermutlich wird er dafür bestraft. Wie jeden Freitag um 12 Uhr mittags wird Arne Böld in der Rostocker Marienkirche das Versöhnungsgebet aus Coventry sprechen und sich verbunden fühlen mit jenen, die ebenfalls diese Worte sprechen, überall in der Welt. Eigentlich, so stellt er sich vor, werden diese Worte den ganzen Freitag hindurch gesprochen, denn irgendwo ist es immer gerade um 12.
Seid untereinander freundlich, herzlich und vergebt einer dem anderen, wie Gott euch vergeben hat, in Jesus Christus. Amen.
Nein und Amen. Über den Ungehorsam in der Kirche. Sie hörten eine Sendung von Alexa Hennings. Technik Wolfgang Dirks. Produktion Birgit Meyer. Redaktion Florian Breitmeier. Sie finden diesen Beitrag in der Mediathek über ndr.de/info.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.